Nein, kein Druck. Halleluja. Wem ich es noch nicht persönlich gesagt habe, vielen Dank euch, dass ihr uns so toll gedient habt und wir gemeinsam den Herrn preisen konnten. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Wem ich es noch nicht persönlich gesagt habe, gesegnete Weihnachten wünsche ich euch. Ich hatte heute Morgen noch, heute früh, ich war schon um 8 Uhr hier oben im Büro, habe mich ein bisschen vorbereitet und habe dann noch kurz mit unserem Vizepräses Frank Uphoff gesprochen. Und der hat mir noch gesagt, ich soll euch ganz herzlich grüßen. Ich hätte lieber die Grüße an viel mehr Menschen, da sind nur wenige heute hier. Aber gestern war die Bude voll. Aber ich freue mich, dass ihr hier seid und Gott hat ja schon ganz stark geredet. Ich freue mich, dass Sandra da ist, zu Besuch aus dem tiefen Süden in den hohen Norden. Nehme auch schöne Grüße mit. Gäste aus Zypern. Ute und Mike, wo ist Mike? Den habe ich schon. Ach, das ist mit Hendrik los. Mike dient im Hintergrund stark. Ja, wir sind nur wenige und trotzdem aus vielen Gegenden von Deutschland, Europa. Und Zypern ist ja nun ganz weit weg. Gott wirkt Neues, heißt die Predigt heute. Und ich möchte etwas vorlesen, was auf den ersten Blick nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber auf dem zweiten schon. Das werdet ihr merken. Gott wirkt Neues. In Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 18 und 19. Jesaja 43, 18 und 19. Das lese ich vor. Da sagt der Prophet richtet sich an Gottes Volk damals. Und ich sage immer so, Gottes Volk, gut, die lebten in einem völlig anderen Umfeld, ein anderer Bund, die Bündnisse waren anders. Aber es war Gottes Volk und sind so in gewisser Weise unsere Geschwister, mit denen wir eins gleich haben. Wir haben den gleichen Gott und wir beten den gleichen Gott an. Und Gott spricht zu seinem Volk und er spricht auch heute zu seinem Volk. Ich denke, das ist zeitlos. Und er sagt, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Auf das Vergangene achtet nicht. Jetzt bald ist ein Jahr zu Ende. Wir sollen nicht auf das Vergangene achten. Was das bedeutet, kommt gleich noch. Siehe, ich wirke Neues. Bei mir in der Bibel steht ein Ausrufezeichen. Gut, das ist bestimmt nicht inspiriert vom Heiligen Geist in dem Sinne, aber das bedeutet, das ist ein Ausspruch Gottes. Ich wirke Neues. Das ist eine feste Wahrheit. Und wenn wir in der Bibel lesen, ganz am Ende, Offenbarung 21, im vorletzten Kapitel, da steht geschrieben von dem neuen Jerusalem. Habt ihr mal gelesen? Und Gott sagt, ich mache alles neu. Gott macht immer wieder Dinge neu. Gott ist nicht ein alter Tattergreis, der da irgendwo sitzt und Probleme mit all dem Neuen hat. Gott ist absolut modern, um es mal mit unseren Worten zu sagen. Nicht immer, er findet nicht immer das gut, was wir gut finden, aber er wirkt Neues. Und dann sagt er, jetzt sprost es auf. Jetzt erkennt ihr es nicht. Und wenn Gott das so sagen muss, erkennt ihr es nicht, dann bedeutet das ja auch, ey, da passiert etwas und ihr seht das nicht. Kann das sein, auch für uns? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. Stell dir mal vor, eine Wüste ist ja normalerweise kein Weg, nur Sand und Steine, Chaos, Dürre, Öde. Und auf einmal, da kannst du dich leicht verlaufen. In der Wüste haben sich schon viele Menschen verlaufen. Und Gott sagt, ich lege einen Weg. Vielleicht fühlst du dich im Moment wie in der Wüste in deinem Leben, aber Gott legt einen Weg. Durch die Wüste einen Weg. Ströme durch die Einöde, also Wasserströme, Flüsse in der Wüste, wo normalerweise alles Dürre ist. Jetzt leben wir nicht in der Wüste, wir leben in einem Land, in dem es viel regnet. Und wir sagen ja, wir könnten vielleicht ein bisschen Wüstenklima gebrauchen. Aber das ist ja symbolisch gemeint für unser Leben. Und schauen wir jetzt mal von diesen Worten hin auf die Geschehnisse in Bethlehem, die wir alle kennen. Gestern haben wir die sogenannte Weihnachtsgeschichte gehört. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir, damals hat Gott etwas total Neues begonnen. Etwas sowas Neues. Und lasst uns mit offenem Herzen das betrachten. Gott ist jetzt dabei, etwas Neues zu wirken. Und ich bete, dass wir das aufsprossen sehen, dass wir das sehen und mit offenem Herzen das Neue empfangen. Der erste Punkt heißt, Weihnachten, Neues ist nötig, aber nicht immer erwünscht. Ja. Neues ist nötig, es war ja damals bitter nötig, ist heute nötig, ist vielleicht oder mit Sicherheit in deinem Leben ist immer wieder Neues nötig, aber es ist von den Menschen nicht immer erwünscht. Kann das denn sein? Und Neues war damals wirklich bitter nötig. Es war so sehr nötig. Und bevor diese Geschichte beginnt, man muss ja das alles im gesamten Kontext, im gesamten Zusammenhang sehen, bevor das beginnt, die Weihnachtsgeschichte, ich nenne das jetzt mal so, das Himmel, der Ausspruch gar nicht so gefällt, Weihnachtsgeschichte, aber ist egal, ich nenne das so, so kennen wir das. Bevor dieses beginnt, bevor du den ersten Vers oder das erste Wort im Neuen Testament liest, im Matthäusevangelium oder egal welches Evangelium du dir jetzt vornimmst, was war vorher? Was war vorher, bevor das anfing? 400 Jahre lang, ich hätte bald gesagt tote Hose, entschuldigt bitte, heute sind ja nicht so viele hier, heute darf ich sagen, 400 Jahre lang Schweigen. Wenn wir den letzten Vers im Propheten Maleachi lesen, Maleachi war der letzte Prophet und der war auch chronologisch der letzte Prophet. Das ist wirklich das letzte Wort, das Gott im Alten Testament gesagt hat. Ich lese es jetzt mal vor, Maleachi 3, Vers 24. Und er, hier wird vom Propheten Elia gesprochen. Später identifiziert Jesus Elia als Johannes den Täufer. Und sein Vater Zacharias sagt ja auch, er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia. Also er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. 400 Jahre Schweigen danach. Und wenn ich jetzt meine Bibel umschlage, sind 400 Jahre vergangen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Also wenn man das mal so liest, was Weihnachten, die Geburt Jesu und was kurz davor und was da alles passierte, dann ist man begeistert. Manchmal, ich finde Weihnachten schön. So, ich finde diese ganzen Geschichten schön und Krippe und Sterne und Licht. Es ist alles super, es ist alles toll, ich genieße das. Aber manchmal muss man sich ein klein wenig davon manchmal zurückziehen, weil manchmal, entschuldigt, wenn ich das sage, vernebelt das so ein bisschen unseren Blick zu dem, was wirklich war, wie es wirklich die Menschen damals so erlebt haben. Also Neues war total nötig. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Zumindest kein Prophet trat auf. Keine Worte sind geschrieben im Wort Gottes. Es ist nichts, es war nichts. Natürlich gab es da geschichtliche Ereignisse und nicht zu knapp. Und Gott beendet sein Reden im Alten Testament mit so starken Verheißungen. Und dann fängt er wieder an, stark zu wirken. Also es war bitter nötig. Merkt ihr, 400 Jahre lang hat Gott nicht gesprochen. Und auf einmal geht es wieder los. Ein Prophet stand auf. Muss man sich vorstellen, 400 Jahre gab es keine Propheten. Zumindest von keinem berichtet. Und dann steht einer auf und auf einmal spricht ein Prophet. Und wie? Johannes der Täufer. Und später sagt Jesus, er war der größte aller Propheten. Weil er hat genau Jesus vorausgesagt. Er war der absolute Vorläufer. Er war der Größte. Und wie ist es in unserem Leben? Das könnten wir dann einmal jetzt den Blick auf uns richten. Wir wollen immer den Blick auf damals richten und dann wieder auf uns schauen. Wie ist es bei uns? Schweigt Gott vielleicht? Wir haben vorhin gehört, den Eindruck, du hast Gott nicht erlebt. Jemand ist hier, der fühlt sich einsam. Schweigen, Gottes Schweigen. Du merkst nicht, wie Gott redet. Erlebst du ihn? Oder erlebst du ihn noch? Fragezeichen. Erlebst du ihn noch? Hast du ihn vielleicht früher mal erlebt? Also man merkt, es ist immer wieder Neues notwendig. Früher, manche erzählen ja so viel von früher, besonders alte Leute. Als ich noch jünger war, da waren so die Alten, als ich so 20 war, 18, 20 in meiner Jugend, die Alten, das waren die, die den Krieg noch erlebt hatten, so zum Teil noch. So, die dann so 40, 50 damals waren, als ich 20 war oder 60, die haben den Krieg noch erlebt. Der Krieg war ja furchtbar, alle fanden den furchtbar, der war einfach furchtbar. So was kann man nicht gut finden. Aber wenn man dann den Alten zuhörte, die erzählten dann viel vom Krieg und was sie so erlebt hatten. Und irgendwie kam es einem fast schön vor, so, weil das war ihre Jugend. So. Sie schauten zurück und wenn man zurückschaut, ist das Alte fast schön. Aber es war ja eigentlich gar nicht schön. Es war ja absolut nicht schön. Wir brauchen Gott wieder neu und du brauchst Gott neu. Und die Frage ist, willst du ihn wieder neu erleben? Brauchst du ein neues Wirken Gottes in deinem Leben? Ja, du brauchst es, aber empfindest du das auch? Und so war es seinerzeit im Volk Israel. Die haben sich so sehr gesehnt nach dem Neuen. Neues war bitter nötig und die haben dafür gebetet und die hatten eine Erwartungshaltung. Kann man erkennen, wenn man so die Bibel liest, eine totale Erwartungshaltung. Viele sehnten sich nach dem neuen Wirken Gottes. Und dann kam Gott und Gott wirkte Neues. Denn Gott liebt es, Neues zu wirken. Ich sagte schon, ganz am Ende steht, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Immer wieder, Gott wirkt immer wieder Neues. Aber, und jetzt passiert etwas, was total unverständlich ist. Jetzt kommt das Neue, etwas total Neues, wonach Gottes Volk sich gesehnt hat, was der Prophet vorausgesagt hat, was Johannes der Täufer, der letzte Prophet vor Jesus, nochmal bestätigt hat. Und jetzt merken wir, das Neue ist nicht immer erwünscht. Das finde ich komisch. Es ist gar nicht erwünscht bei vielen. Denn Gott benutzt nicht immer, haben wir auch vorhin gehört, das menschlich Große und Bedeutende. Er benutzt ein junges Mädchen, ein wirklich junges Mädchen. Die war vielleicht 14 Jahre alt, wissen wir nicht genau, aber damals waren die in dem Alter schon verlobt. Ich habe mal ein Bild gesehen, das hat Rose Trien, die ja auch mal hier war und Bilder ausgestellt hat, die hat mal ein Bild gemalt von Maria als kleine, also als Mädchen, wie man sie sich gar nicht so vorstellt, so als 14-jähriges. Ja, ich habe bald gesagt, kleines, süßes Mädchen. So ungefähr muss man die sich vorstellen. Wir müssen so von unseren Vorstellungen manchmal ein bisschen weg. Und die fing Gott an zu gebrauchen. Hätte er nicht die Gebildeten gebrauchen können? Die Erfahrenen? Die Studierten? Die Studierten waren nämlich sauer, dass er sie nicht gebrauchte. Nichts gegen, dass man studiert haben kann. Das ist okay. Hätte er nicht die Männer gebrauchen müssen? Damals war eine Männergesellschaft. Er benutzte jemand, den eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Und schauen wir dann mal, das muss man sich jetzt mal so vorstellen, die jungfräuliche Geburt. Stellt euch das mal vor, was da überhaupt los war. Da spricht er zu dem jungen Mädchen. Ich lese euch das mal vor, Matthäus 1, Vers 18. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Ich habe mich immer gefragt, Josef hat natürlich seine Gedanken gehabt. Ist ja klar, hätte ich auch gehabt. Also wenn meine Frau, dann also ist doch klar, was der gedacht hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat Maria dem das eigentlich nicht erzählt? Also Josef, hör mal, das ist vom Heiligen Geist. Ich glaube, dann wäre Josef total abgedreht. Ist doch klar. Das muss man sich mal so vorstellen. Und Josef war ein guter Mann. Josef war ein guter Mann, ein richtig guter Mann. Er verhielt sich sehr vorbildlich. Er wollte Maria nämlich verlassen. Und damit wollte er ausdrücken, also ich bin derjenige welcher. Und ich hau einfach ab. Ich bin der Böse. Und damit wollte er Maria ein klein wenig schützen. Total hätte er es nicht geschafft, weil er wegging. Aber Josef handelte vorbildlich. Aber er handelte absolut menschlich. Er handelte total menschlich. Aber wir müssen Gottes Wirken immer geistlich beurteilen. Wir müssen weltgeschichtliche Zusammenhänge geistlich beurteilen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, finde ich, um irgendwie sofort in so ein Beurteilungsmuster einzustimmen. Wir müssen wirklich fragen, was steckt dahinter? Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn irgendwelche politischen, weltpolitischen, akuten Geschehnisse sind, immer zu sagen, ja, das ist die Erfüllung von dem und dem. Vorsicht, ich mache da nicht so gerne mit. Aber dass die geistliche Beurteilung, Dinge geistlich zu beurteilen, das ist nicht immer ganz einfach. Siehe Josef, also das ist ja nicht einfach. Wie hätte er das geistlich beurteilen können, der arme Kerl? Aber Gott hat ja dann zu ihm gesprochen und er war offen für Gottes Wirken. Also das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist dafür. Alleine kann man manche Dinge gar nicht beurteilen. Er hätte das nicht geschafft. Also das wäre in einem Eklat, das wäre geendet total negativ Stell dir mal vor, wenn der, aber Gottes Geist gibt uns Offenbarung. Wir haben Gottes Geist. Wir dürfen im Geist urteilen. Wir dürfen aufgrund von Offenbarung urteilen. Aber wie urteilen wir oft? Ich meine, das wir Christen, schauen wir mal auf uns. Es ist wirklich, ich sag mal viel, wobei viel ein relativer Begriff ist, das weiß ich auch. Ich habe mich viel mit Erweckungsbewegung beschäftigt. Ich habe Bücher gelesen, Biografien, Autobiografien, geschichtliche Werke über Erweckung, die es mal so gegeben hat. Und ich bin begeistert davon. Und man stellt es wirklich fest, das ist traurig, fast jede Erweckungsbewegung, die es gegeben hat, wurde von der vorangegangenen starken Bewegung des Geistes zumindest kritisiert, manchmal sogar verfolgt. Das ist doch traurig. Dann wirkt Gott etwas Neues und die Bewegung, die aus einer Erweckung hervorgegangen ist, die vielleicht erst vor 50 Jahren war, die sagt, nee, das kann nicht Gott sein. Also so wirkt Gott nicht. Ich habe in meinem Leben immer Probleme mit denjenigen gehabt, die ein Wirken Gottes abgelehnt haben. Die sagen, nee, also das kenne ich so nicht, also ist es nicht von Gott. Um die Jahrhundertwende, 19., 20. Jahrhundert, da gab es eine ganz starke Bewegung des Geistes, eine Sehnsucht und ein Beten, ein Ausstrecken nach Neuem von Gott. Und die Menschen haben gebetet, die sind zusammengekommen, die haben die Gebetsveranstaltung der Gemeinde gesucht. Das ist immer ein Zeichen, wenn die Menschen die Gebetsveranstaltung der Gemeinde besuchen, dann tut Gott bald etwas. Das ist sehr wichtig. Und haben gebetet, dass Gott Erneuerung schafft. Und dann kam Erneuerung, dann passierte nämlich etwas. Gott gab Menschen, was kaum in dieser Zeit vorhanden war, Geistesgaben. Die fingen an, in Sprachen zu reden, prophetisch zu reden. Da gab es Manifestationen des Heiligen Geistes. Und dann haben Menschen gesagt, nein, das ist nicht von Gott. Das kennen wir nicht. Und dann haben sie die sogenannte Berliner Erklärung verfasst. Und da steht wortwörtlich drin, kannst nachlesen, der Geist, der in der sogenannten Pfingstbewegung wirkt, ist zutiefst undeutsch und deshalb nicht von Gott. Das steht da drin. Und er ist undeutsch. Ich meine, da haben sie sogar recht. Er ist wirklich nicht deutsch. Aber weil er undeutsch war, war es nicht von Gott. Überlegt mal. Das steht da drin. Und das haben gute Leute geschrieben. Das haben nicht irgendwelche abgefallenen Christen geschrieben. Das haben gute Leute geschrieben, teilweise, die das unterschrieben haben. Kannst du Namen lesen, die das unterschrieben haben? Ist doch traurig. Als ich persönlich, habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie nicht, um irgendjemand schlecht zu machen, nur um das mal zu erklären, wie wir Christen manchmal urteilen. Als Gott zu mir gesprochen hat, und ich habe jahrelang, für mich war es ein jahrelanger Prozess, als ich endlich, ich habe damals eine Firma geleitet, mir ging es finanziell gut, ich war wirklich ein guter, ja, angesehener Mann in gewissen Kreisen. Und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll in den vollzeitlichen Dienst gehen. Ich soll eine Ausbildung machen, die Werner auch gemacht hat. Und dann in den vollzeitlichen Dienst gehen, nochmal studieren und so weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich gekündigt in der Firma, wo ich war, wo es mir wirklich gut war, gut ging. Gut war ich vielleicht auch, hoffe ich. Wo es mir gut ging. Und dann habe ich gekündigt. Und dann kam ein Christ, keiner aus unserer Gemeinde, dann würde ich das nicht erzählen, einer, den ihr nicht kennt, aber ein Christ, ein Bruder, ein wirklicher Christ, der mich kannte, der kam zu mir in die Firma, der hatte gehört, dass ich gekündigt habe bei dieser Firma, wo ich war, der kam zu mir in die Firma und hat gesagt, Michael, du musst ja verrückt sein. Was du machst, bist du verrückt. Du verdienst so gut und dir geht es gut. Und du gibst das alles auf für so eine ungewisse Zukunft. Das war der erste Segen eines Christen, nachdem ich gekündigt hatte. Und dann, ein paar Tage später, rief mein Chef an. Also mein Chef, ich hatte eine Niederlassung geleitet einer Firma. Mein Chef, der war in der Zentrale. Und der fragte mich, also der Besitzer dieser Firma, der über ganz, ganz viele Firmen hat. Und der fragte mich, und ich erklärte ihm das, der wollte mich natürlich halten, und er sagte, Herr Keitzig, ich sehe, das ist Ihre Berufung, das müssen Sie machen. Muss man vorstellen. Der war nicht gläubig, er war Katholik, aber er war nicht gläubig in unserem Sinne. Und sagt, ja, dann müssen Sie das machen. Ich habe nur eine Bitte an Sie, eine einzige Bitte habe ich an Sie. wenn sie in ihrem neuen Job sind, so drückte er sich aus, dann müssen sie ja auch beten, vom Beruf wegen. Ja, klar, sage ich, muss ich. Dann bitte beten Sie für mich und für meine Firma. Das war der Segen eines Nichtchristen. Der war für mich besser, ganz ehrlich. Das war eine Bestätigung. Ja, ich will das jetzt nicht sagen, um Christen irgendwie negativ hinzustellen, aber ich will nur sagen, wir urteilen manchmal menschlich und denken, wir urteilen göttlich und es ist so menschlich. Und da müssen wir für beten und danach ringen. Habe ich vielleicht auch schon gemacht. Ich will mich davon nicht freisprechen. Ich spreche auch zu mir selber, aber ich spreche auch zu uns. Das ist das Neue von Gott. Deswegen heiße das Neue von Gott willkommen. Und Gott will auch in deinem Leben Neues wirken. Nur manchmal erkennst du es nicht. Deswegen sagt Gott ja auch in Jesaja 43, erkennt ihr es nicht? Es sprost doch schon auf. Seht ihr das nicht? Nein, manche sehen es nicht. Vielleicht ist gerade die Schwierigkeit, die du akut erlebst, der Beginn von einem neuen Wirken Gottes. Amen. Aber es geht weiter. Ich habe 4 Punkte. Ja. Neues bedarf Entscheidungen und Loslassen. Neues, damit das Neue geschehen kann, müssen wir oft das Alte loslassen. Wir müssen uns entscheiden für das Neue. Ich hätte auch in meinem Job bleiben können. Da wäre ich nicht vom Glauben abgefallen. Ich hätte weiter dem Herrn gedient, ich hätte in der Gemeinde mitgearbeitet, wäre alles okay gewesen. Ich hätte guten Zehnten in die Gemeinde gebracht, wäre noch okayer gewesen. Aber trotzdem wäre es nicht Gottes Wille gewesen. Ich sage nicht, dass jeder das so machen muss, aber ich musste es so machen. Neues, dieses Neue, was Gott wirkte, schauen wir wieder auf Weihnachten, auf die Geschehnisse seiner Zeit. Schauen wir wieder dahin. Das Neue fing an für die, die das Neue in ihrem Herzen hatten und die das gewisserweise ausgetragen haben. Ich meine jetzt Maria und Josef, die ja am stärksten dieses Neue befürworten und bejahen mussten. Was mussten die machen? Matthäus 2, Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und so weiter. Er aber, ich finde das gut. Josef war ein Mann, zu dem Gott reden konnte. Und Josef war ein Mann, wir wissen ja nicht viel von Josef. Wir wissen auch nicht, wo er geblieben ist. Der wird dann ganz bald, schon nicht nach diesen Geschehnissen, wird er gar nicht mehr erwähnt. Nee, einmal noch, als Jesus 12 Jahre alt war. Aber dann ist er weg. Wahrscheinlich nimmt man an, früh gestorben. Josef war ein Mann, zu dem Gott reden konnte und Josef stand auf. Ja, das liest sich so leicht. Gott spricht zu uns und wir sagen, ja klar, mach ich. Nein, manchmal nicht. Ich habe ja auch gesagt, als Gott zu mir gesprochen hat, geh in den vollzeitlichen Dienst, werde Pastor, da hat das ein paar Jahre gedauert bei mir. Ich habe dann überlegt und dann war der Zeitpunkt nicht da und dann bekam ich ein Kind, also meine Frau und ja, und dann war das so, man braucht Geld und irgendwie habe ich es aufgeschoben. Aber gut, ich habe mich dann irgendwann entschieden, nicht wie Josef sofort. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ja, nochmal zu Maria. Sie musste ja auch loslassen. Was war, als der Engel kam? Das ist ja so schön, ja, das ist so heilig, ja, das ist so wunderbar. Aber man muss sich das mal vorstellen. Maria erschrak. Sie erschrak, als der Engel zu ihr sprach. Und trotzdem sagte sie, in ihr machte ja das sofort Klick. Ja, wenn ich schwanger werde, dann, was passiert dann? Dann bin ich hier die Böse, dann bin ich gebrandmarkt. Und das war damals viel, viel schlimmer als heute. Also damals war es richtig schlimm, in Anführungsstrichen. Wenn du da ein Kind bekamst, ohne einen Mann zu haben, ja, dann warst du geliefert. Dann warst du echt geliefert. Da konntest du nirgendwo hin. Aber was sagt sie? Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ist so ein frommer Ausspruch, ne? Aber das kam aus Marias Herzen. Ich, mir geschehe, dann soll es so geschehen. Sie ließ los, ihre Ehre, ihre Reputation vor den Menschen, alles. Es konnte Ausgrenzung, Ablehnung, Verurteilung, Enttäuschung, Verdächtigung, das waren eigentlich die logischen Folgen. Das hätte die Reaktion der Menschen und ihres Verlobten Josef sein können. Aber sie entschied sich, Gott zu folgen. Sie entschied sich, gehorsam zu sein. Sie hat losgelassen. Sie verteidigte sich nicht. Sie kämpfte nicht für ihr Recht oder ihr vermeintliches Recht, sondern überließ das Gott. Mir geschehe, was du gesagt hast, okay. Und Gott ist deine Gerechtigkeit. Aber wie oft kämpfen wir um unser Recht? Und weil wir um unser Recht kämpfen, kann Gott uns nicht Recht verschaffen. Oft nicht. Aber Maria musste diese Entscheidung treffen, um das Große und Neue zu erleben. Und Maria war die einzige Person, die ihn von seiner Geburt bis zu seinem Tod am Kreuz begleitete. Die einzige. Sie sah ihn als Kind, sie sah ihn als jungen Mann in seinem Elternhaus aufwachsen, sie sah ihn am Kreuz und sie musste Vergebung lernen und sie musste auf Bitterkeit verzichten. Denn Maria heißt ja Bitterkeit. Maria, Miriam, hebräische Wort Miriam heißt Bitterkeit. Kommt von Mara, bitter sein. Miriam, Bitterkeit. Und Hebräer 12, Vers 15 habe ich letztens irgendwann mal zitiert. Da heißt es, wir sollen darauf achten, dass keine bittere Wurzel in uns aufwachse und viele dadurch verunreinigt werden. Und da steht auch, die bittere Wurzel, die wächst auf, weil wir Mangel an Gottes Gnade haben. Weil wir von der Gottes Gnade zurückbleiben. Wir sollen loslassen, auf unsere Rechte verzichten, damit Gott selber sich um unser Recht kümmern kann. Und das Loslassen und damit das Vertrauen auf Gott ist das Mittel, um von Gott gesegnet zu werden. Amen. Behaltet diesen Satz, der ist wichtig. Entscheide dich, loszulassen. Drittens, Neues kommt von Gott und ist für den Menschen. Also auch wenn es umkämpft ist, es ist für den Menschen. Wie sprach der Engel, Lukas 2, 10 bis 11, oder ja, der Engel, oder die, ein Engel sprach, es waren ja mehrere, denn und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, also zu den Hirten, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Das Neue ist Jesus selber, das Neue ist eine Person. Und das Neue ist damals, aber immer auch wieder das Neue, auch das Neue immer wieder für uns, dass Gott zu uns kommt. Nicht wir müssen uns anstrengen. Religion bedeutet ja, zum Ursprung zurückzukommen. Religion legt ja immer den Fokus auf uns Menschen. Wir Menschen strengen uns an. Wir machen irgendetwas. Wir machen irgendwas, egal was es ist. Wir müssen irgendetwas machen. Und dann ist Gott wieder angenehm für uns. Das gibt es auch bei uns. Es gibt viel Religion. Aber der Glaube an Jesus ist genau andersrum. Gott kommt zu uns. Jesus kommt zu uns. Das ist das Neue. Keine Religion eben. Das neue Jerusalem, was ganz am Ende der Zeit, wovon die Offenbarung Kapitel 21 und 22 spricht, wo kommt das her? Aus dem Himmel zu den Menschen. Also nicht wir müssen irgendwie, sondern Gott kommt zu uns. Gott kommt, sonst singen wir ja auch. Gott kommt zu uns. Fürchtet euch nicht. Große Freude für alle, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute ein Retter geboren. Dieses griechische Wort Retter heißt ja Soter. Das setzt sich aus zwei Worten zusammen. Aus Sozo, Sozo heißt retten, und aus Tereo, Soter, Tereo. Und Tereo heißt hüten, beschützen. Also retten und beschützen. Also Retter ist, deckt das eigentlich gar nicht ganz ab, was das Wort bedeutet. Retten und beschützen. Professor Bader übersetzt das in seiner Übersetzung als Retthüter. Gut, kann man nicht sagen, aber wortwörtlich übersetzt. Retthüter, also Retter und Behüter. Er ist unser Beschützer. Nimm das heute ganz bewusst in Anspruch. Das ist auch das Neue. Der Herr beschützt dich selbst, und das habe ich oft erlebt, der Herr beschützt dich, selbst wenn du an deinem gegenwärtigen Zustand selber schuld bist. Beschützt er dich trotzdem, wenn du zu ihm kommst. Das Neue ist also, euch ist heute der Retter geboren. Dir ist der Retter geboren. Die Frage ist er dir geboren oder ist er dir noch nicht geboren? Prüf dich. Möchtest du heute das Neue erleben? Möchtest du heute Jesus erleben in deiner Situation? Möchtest du Jesus neu erleben? Möchtest du die große Freude des Evangeliums wieder neu empfangen? Alles Neue, was Gott auch immer speziell in deinem Leben wirken möchte, ist für dich. Euch ist der Retter geboren. Für euch. Und das ist gut für dich. Gott möchte dein Glaubensleben immer wieder neu beleben. Wir brauchen immer wieder neue Belebung. Jede Kraft, jede Bewegung, das ist Physik, sich selbst überlassen, kommt irgendwann zum Stillstand. Stimmt's? Wenn ich einen Ball schieße mit aller Wucht, der gibt Gas, der ist ganz schnell zuerst. Aber irgendwann wird immer weniger. Und irgendwann liegt er da und dann ist die Bewegung vorbei. Also wir brauchen immer wieder neue Power und diese Kraftquelle in unser Leben. Und die Kraftquelle ist der Heilige Geist. Das ist die Kraft. Und das ist viel mehr als Atomkraft. Das ist nie aufgebraucht. Brauchst du auch nicht entsorgen irgendwo, weil da wird nichts aufgebaut. Das ist immer frisch und neu. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Auch ganz wichtig. Neues braucht Wachstum und Entwicklung. Das ist auch wichtig. Wenn wir so in die Weihnachtsgeschichte schauen, das haben wir gestern auch gehört, lese ich mal vor, Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar, also Maria, ihren erstgeborenen Sohn, und jetzt hör mal, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Wie mickrig. Was Mickrigeres gibt es doch gar nicht. So was Mickriges, das war der König der Welt. So mickrig, so erbärmlich, so kümmerlich fängt Gott an. Ich finde das unheimlich stark. Also Gott ist total anders als wir. Kein Mensch, keiner, der halbwegs normal denken konnte, hätte gedacht, das ist der Messias. Selbst die Weisen aus Babylon, wo gingen die hin? Zum König, die da sind, ein König geboren, der muss bei Herodes da irgendwo, da muss großes Brimborium, da ein Feuerwerk, gut, Raketen gab es damals noch nicht, aber irgendwie sowas muss da passieren und da war nichts. Alles fängt klein an, ganz klein. Alles unterliegt dem Gesetz von Saat und Ernte, steht so in der Bibel. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Saat und Ernte. Das ist das Prinzip, wie Gott wirkt. Auch wenn er deine Finanzen erweitern will. Saat und Ernte. In allem ist dieses Gottesprinzip. Und das sehen wir auch hier. Jesus hat das Prinzip selber gelebt. Gott selber lebt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Finde ich unheimlich stark. Jesus sagt, dass das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das kleinste von allen. Das ist Jesus selbst, war auch so. Und dann heißt er, wenn es aber gewachsen ist, dann ist es größer als alle Bäume. Ja, das ist stark. Keiner hätte das so gedacht. In Sacharja 4, Vers 10, da fragt der Prophet Sacharja, wer hat den Tag kleiner Anfänge verachtet? Das war mir eine rhetorische Frage. Alle, die haben das nicht gesehen. Und das bezog sich auf den Tempel, der gebaut werden soll, der zweite Tempel. Der erste war ja zerstört nach der babylonischen Gefangenschaft. Und da sagt er, aber das Senkblei ist schon in der Hand von Serubabel. Also prophetisch, das ist schon da. Der richtet den Tempel schon aus. Der hat das schon in seinem Herzen. Der Altar war schon gebaut, aber ihr verachtet das. Ihr sagt, da wird nie was draus. Das wird nichts. Also, da müssen wir aufpassen. Verachte das Neue in deinem Leben nicht. Manchmal werden die Gebete vielleicht auch nur klein und ein wenig erhört, aber es bleibt dran. Harre aus. Erwarte weiter. Das ist vielleicht eine kleine Erhörung, aber es wird mehr und mehr und mehr und mehr. Das will Gott tun. Also Jesus kam ganz klein und verachtet. Gott selber kam klein und verachtet. Gott war ja in Christus. Er kam ganz klein und verachtet. Gott selber, er hat sich selbst entäußert, steht in Philipper 2, hat Sklavengestalt angenommen. Ja, also vieles, was von Gott kommt, fängt ganz klein und verachtet an. Aber es wächst und es wird reif und schließlich wird es immer größer, bis es die ganze Erde erfüllt. Amen. Und das soll auch in unserem Leben geschehen. Also, nimm das an, nimm das Neue an, auch wenn viele es ablehnen. Lass los, das Neue ist für dich und das Neue unterliegt dem Gesetz von Saat und Ernte. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Ich mache nächstes Mal weiter übrigens. Predigt ist noch nicht zu Ende. Aber ich denke, das reicht. Nächstes Mal, es wird ja der 1. Januar sein, da schauen wir nach vorne. Und da fängt ja ein neues Jahr an. Das fängt ja bald an. Neues erlebt auch Hindernisse. Neues ist umkämpft. Neues erlebt aber auch Bestätigung. Es gab auch viele Bestätigungen, auch um die Weihnachtszeit. Gott hat viele Menschen gehabt, Propheten, unbekannte Menschen, die kamen, die Hirten und die gesagt haben, die das bestätigt haben. Und Neues, Gott wirkt Neues auch in der Wüste und Einöde. Aber das ist nächste Woche dran. Wenn du dich vielleicht, wenn du denkst, ich bin in einer Wüste, Gott wirkt in der Wüste, in deiner Situation Neues. Und ich erinnere noch einmal an den geistlichen Eindruck von Werner am Anfang. Jemand ist hier, vielleicht auch mehrere. Das heißt nicht, dass es nur einer oder eine Person sein muss. Es können auch mehrere Personen sein, die sich einsam fühlen, die sich irgendwie außen vor fühlen. Und Gott hat zu dir gesprochen und Gott möchte Neues in deinem Leben wirken. Und nimm das Neue an. Und ich möchte dafür beten. Lass uns aufstehen. Ich bitte die Lobpreisgruppe, nach vorne zu kommen und uns zu begleiten. Und wir wollen auch gleich Zeit und Raum geben für persönliches Gebet. Wenn jemand persönliches Gebet beanspruchen möchte, wir wollen beten und wir wollen anbieten, für euch zu beten. Und Gott will heute Durchbrüche schaffen. Gott will heute Neues in dein Herz hineinlegen. Gott will etwas, was schon in deinem Herz ist, erwecken. Und es soll anfangen zu wachsen. Amen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für dein Werk, Herr, dass du damals gekommen bist zu Weihnachten in Bethlehem, Herr. Danke dafür, Herr. Danke für dein starkes, mächtiges Wirken, Herr. Danke für dein starkes, mächtiges Wirken in uns, Herr. Und durch uns, Herr. Oh Herr, ich bitte dich, dass wir das wirklich in unserem Herzen bejahen und auch wirklich wie Maria sprechen. Ich bin die Magd des Herrn, ich bin der Knecht des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Herr, und ich bitte, dass Neues geschieht in unserem Herzen, ob wir jung oder alt sind, ob wir gerade in einer super guten Situation sind oder in einer negativen Situation. Egal, wo wir gerade stehen, Herr, dass du mit deinem neuen Wirken, mit dem Wirken des Heiligen Geistes da hineinkommst, Herr, und unser Herz total offen ist. Heiliger Geist, komm und öffne unsere Herzen, öffne unsere Herzen. Wirke da hinein, Herr. Schaff dir Raum für dein Wirken. Danke dafür, Herr. Und so segne ich meine Geschwister in deinem Namen, Herr. Herr, und ich bete für unsere Gemeinde, dass Neues geschieht, Herr. Und wir werden nächstes Jahr Neues erleben. Wir werden das nicht nur sagen, sondern es wird wirklich Neues geschehen. Äußerlich, innerlich, qualitativ, quantitativ in jeder Beziehung. Halleluja. Denn du hast uns Neues heute schon ins Herz gelegt, was kommen wird, was sich entwickeln wird, Herr. Halleluja. Und was für alle ist und in unser Herz hineinfällt und in alle Gruppen hineinfällt und in jedem Einzelnen. Im Namen Jesus. Halleluja. Amen.